Wer ist der beste deutsche Zertifikateanbieter?
BNP Paribas!
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zur Sendung. Euer Egmont mit mir, Egmont Heid. Heute ist Dienstag, der 30. Juni 2026 und die Sendung wird wie jeden Dienstag um 18 Uhr präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Für heute habe ich mir folgende Themen vorgestellt. Einmal das Thema Iran-Krieg, da gab es etliche Meldungen, dann die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA. Und wie geht's weiter bei S&P 500 und DAX, Euro-Dollar, Öl, Gold, Silber und Bitcoin und ein paar Unternehmen, bei denen es Zahlen bzw. Nachrichten gab. Apple, Microsoft, SK Hynix, Bayer, Rheinmetall, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche AG, Deutsche Telekom, AEVA Technologies, Lemonade und natürlich ein paar Termine. Zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin nicht bei BNP Paribas angestellt, sondern ich bin freier Journalist. Dementsprechend führe hier keine Anlageberatung durch, sondern gebe nur meine Einschätzung zum Markt wieder und Sie entscheiden dann völlig selbstständig, wie Sie traden und investieren. Also nochmal herzlich willkommen, wo immer Sie auch zuschauen und zuhören mögen. Herzliche Grüße nach Void und natürlich auch in den Hochtaunus. Ich denke, manch einer genießt vielleicht auch das schöne Wetter, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und natürlich herzliche Grüße auch an all jenen, die die Aufzeichnung anschauen. Das sind ja hier die allermeisten. Also dann fangen wir an. Wie immer in chronologischer Reihenfolge und natürlich auch noch herzliche Grüße nach Franken, also quasi in die Heimat. Also ein paar Termine oder ein paar Themen für heute. Also US-Geldmenge M2 steigt im Mai auf den Rekord von 23,05 Billionen Dollar. Also Sie sehen, die Geldmenge geht weiter schnurstracks nach oben. Und das Wachstum der Geldmenge M2 beschleunigt sich von 4,7 auf 5,6%. Hier sehen Sie den vergangenen Monat. Das ist die Entwicklung der vergangenen 12 Monate. Also zuletzt Anstieg von 4,7 auf 5,6%, so wie wir es besprochen hatten. Und ich gehe davon aus, dass das Wachstum der Geldmenge in den nächsten Wochen und Monaten in Richtung 10% gehen wird, so wie wir es immer besprochen haben. Also von der Seite wird die Inflation weiter angeheizt, ist ja auch klar. Nächstes Jahr, der IFO-Geschäftsklimaindex steigt im Juni von 85,0 auf 85,6 Punkte, liegt damit minimal über den Erwartungen von 85,5 Punkte. Da würde ich Ihnen auch gerne einfach mal zwei, drei Zeilen vorlesen, wenn ich darf. Also fangen wir an, in Anführungszeichen. Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert. Der IFO-Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf 85,6 Punkte nach 85,0 im Mai. Die Firmen bewerteten ihre aktuelle Lage besser. Auch die Erwartungen fielen etwas weniger skeptisch aus. Die Unternehmen schätzen das Umfeld als weniger unsicher ein. Die deutsche Wirtschaft hofft auf eine Entspannung der weltpolitischen Situation. Im verarbeitenden Gewerbe ist der Index gestiegen. Dies war auf die spürbar verbesserten Erwartungen zurückzuführen. Die Urteile zur aktuellen Lage wurden geringfügig nach unten korrigiert. Die Zahl der Neuaufträge ging erneut zurück. Also hört sich vielleicht alles nicht so positiv an. Also sehen wir hier nochmal, Geschäftsklimaindex steigt gleich, aber ist natürlich weit, meilenweit unter dem langfristigen Niveau. Lagekomponente von 86,1 auf 87,0 Punkte und die Erwartungen von 83,9 auf 84,1. Also wenn man das Anstieg nennen mag, okay, wollen wir nicht so sein. Also alle, die immer noch glauben, dass wir eine Konjunkturerholung in Deutschland bekommen, muss ich einmal mehr vertrösten. Ich fürchte, die fällt weiterhin aus. Trotz der Tatsache, dass der Staat natürlich massiv Schulden in dem Jahr macht, aber weil natürlich trotzdem viele private Haushalte in dem Umfeld natürlich auf die Ausgabenbremse treten, völlig zu Recht. Nächste Sache, ein Beitrag zu Rheinmetall finden Sie bei BNP Paribas Zertifikate. Also habe ich vergangene Woche, gab es ja News dazu. Ausfall eines erhofften Großauftrags lässt Aktie einbrechen. Habe ich ein paar Zeilen dazu geschrieben. Würde mich freuen, wenn Sie es gelesen hätten oder vielleicht noch lesen mögen. Nächste Sache, SK Hynix strebt US-Listing mit Kapitalerhöhung von umgerechnet 29,4 Milliarden Dollar an. Das war die Meldung, was die Aktie natürlich etwas beflügelt hat. Sinn der Übung ist natürlich nicht nur, dass ich das Kapital aufnehme, sondern dass ich den Bewertungsrückschlag, Hynix ist ja mit einem ordentlichen Bewertungsabschlag im Vergleich zu Micron und so weiter bewertet, dass das aufgeholt wird, sprich die Aktie nach oben getrieben wird. Und dann die Meldung von gestern. Hynix und Samsung Electronics wollen umgerechnet 516 Milliarden Dollar in den Bau neuer Chipwerke in Korea investieren. Eine derartige Nachricht schürt bei mir klar die Sorge vor Überinvestments im Chipbereich. Aber gucken wir mal, wie es da weiterläuft. Also vor dem Hintergrund, wir hatten ja jetzt das Rebalancing zum Quartalsende. Heute ist ja 30.06., letzter Tag des Quartals. Und vor dem Hintergrund ist natürlich schon viel von dem Rebalancing gelaufen. Vor dem Hintergrund würde es mich nicht überraschen, wenn die Märkte dann zum Anfang des neuen Quartals, also jetzt gerade natürlich der S&P 500, wieder nach oben drehen sollten. Muss man natürlich genau beobachten, hängt natürlich gerade auch von der Entwicklung der Chip-Aktien ab. Aber nach der gewaltigen Party, gerade auch bei Hynix und so, würde ich sagen, dass man da erstmal kurz seitwärts guckt. Also ich denke, dass es kurzfristig seitwärts läuft, aber natürlich unter enormer Volatilität, enormen Schwankungen. Nächste Sache, einen Beitrag zu den Zahlen von Micron Technology finden Sie bei BNP Paribas. Also Bombenzahlen, super Ausblick. Also das, was man normalerweise träumen würde, wenn man da Investor ist. Nichtsdestotrotz, Aktie hat dann mit kräftigen Gewinnen begonnen und dann hat dann schnell einen Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Insgesamt denke ich, führe ich viele der Bewegungen der vergangenen Tage klar auf das Rebalancing zum Quartalsende zurück. Und man muss jetzt einfach die Lage beobachten. Diese starken Kursausschläge, die man heute bei vielen US-Tech-Aktien sieht, für die es im Endeffekt absolut keine Nachrichten gab. Das ist alles Rebalancing und sonst gar nichts. Nächste Sache. Das US-BIP. US-BIP wächst im Q1 um annualisiert 2,1%. Da können Sie sehen. Erwartet 1,6%. Das heißt, auf den ersten Blick deutlich besser als erwartet. Das ist quasi die dritte Schätzung. Aber privater Konsum wächst um nur annualisiert 0,5%. Hier sehen Sie Consumer Spending. Die ersten Schätzungen waren deutlich höher. So 1% jeweils. Und jetzt bei der ersten und zweiten Schätzung. Und jetzt sind wir nur noch bei 0,5%. Hier können Sie es nochmal auch sehen. Also beim privaten Konsum spricht das, was die privaten Haushalte ausgeben. Und das ist natürlich das schwächste Wachstum seit langer Zeit. Ne? Im Q1 2025 waren wir bei 0,6%, okay. Aber ansonsten muss man da ziemlich weit zurückschauen. Also die Amerikaner in dem Umfeld, wo natürlich die Inflation so hoch war, dass da natürlich die ein bisschen auf die Ausgabenbremse treten sollte, auch niemand überraschen. Zinsen für 10 US-Anleihen brechen ein. Wann sind die Daten veröffentlicht? Ich glaube, Mittwoch, Donnerstag vergangener Woche. Im Gegenzug der Goldpreis sich gleich etwas erholt infolge des Einbruchs der US-Zinsen. Nächste Sache, US-Inflationsdaten fallen genau wie erwartet aus. Also PCE-Preisindex, diesmal geht es nicht um die offiziellen Inflationsdaten, sondern PCE-Preisindex, der quasi immer einen Monat zeitverzögert veröffentlicht wird, steigt im Mai um 0,4% gegenüber Vormonat. PCE steigt gegenüber Vorjahr von 3,8 auf 4,1%. Kernrate stagniert im Monatsvergleich bei 0,3% und die Kernrate steigt im Jahresvergleich von 3,3 auf 3,4%. Wie gesagt, alle Zahlen wie genau wie erwartet, was nicht so viele Auswirkungen dann logischerweise auf die Zinsen hatte. Nächste Sache. Apple erhöht Preise für Macs und iPads kräftig. Jene für iPhones bleiben erst einmal unverändert. Aktie bricht ein. Also jetzt reagiert Apple das, was die schon seit Wochen und Monaten angedeutet haben, letztmalig bei der Vorlage der Quartalszahlen. Und jetzt wollen sie es in die Tat umsetzen. Natürlich kräftige Preiserhöhungen, je nachdem, was weiß ich, 18-15%, je nach Produkt. Dementsprechend die Aktie bricht natürlich am Tag, wo das bekannt geworden ist, dann natürlich ein, weil natürlich Sorge hat, okay, wenn jetzt der Mac plötzlich 10% teurer ist oder was oder 12, dann wird's doch manch einer vielleicht sich weniger Mac kaufen. Ja. Und diese Reaktion ist eigentlich nicht überraschend dann. Frag mich, warum die Investoren überrascht worden sind, wenn jetzt Apple endlich zur Tat schreitet, weil jeder hat ja gewusst, dass die Chippreise explodiert sind und dass Apple nicht den Druck auf die Margen, auf die Dauer hinnehmen wird, das sollte ja, glaube ich, auch jedem klar sein. Also nichtsdestotrotz, Aktie haben Sie gesehen, deutlich nachgegeben, Wochenverlauf 6,9% nachgegeben. Ich denke kurzfristig seitwärts bei Apple, aber ich bin wie immer noch großer Fan von Apple, weil ich denke, dass sie auch nicht viel Geld in KI investiert haben und davon profitieren ja einfach, dass sie weiter einen starken Cashflow haben und entsprechend Aktien zurückkaufen können und so weiter. Also die stehen da schon viel besser da als alle anderen der Mac 7, meiner Meinung nach. Nächste Sache, Microsoft erhöht die Preise für Xbox, Aktie bricht ein. Also auch da Folge der hohen Speicherchip-Preise und so weiter. Also Microsoft-Aktie im Endeffekt 52 Wochen tief. Da bin ich weiterhin vorsichtig, habe ich weiterhin große Sorgen, dass da einfach Überinvestments kommt und die Investoren gutieren das einfach nicht. Die Investoren honorieren das nicht mehr, wenn du sagst, ich investiere hunderte Milliarden in Rechenzentren und KI, weil die Investoren zunehmend Sorge bekommen, dass ich das schlussendlich nicht rechnen werde. Das ist auch meine ganz klare Sorge. Also bei Microsoft wäre ich weiterhin klar vorsichtig, dass da die Talfahrt nicht weitergeht. Nächste Sache. Bayer erringt einen wichtigen Sieg vor dem obersten Gericht der USA. Haben wir ja auch hier zahllose Mal gesprochen. Jetzt hat das oberste Gericht also entschieden, wenn im Endeffekt die US-Regierung bzw. die entsprechende Behörde sagt, dass Bayer keine Warnhinweise auf seine Glyphosatprodukte machen muss, auf seine Pflanzenschutzmittel, dann können natürlich die Rechte der Bundesstaaten da nicht dagegen stehen. Und vor dem Hintergrund also einen wichtigen Sieg, ein wichtiger, manch einer hat geschrieben, entscheidender Sieg von dem obersten Gericht der USA. Das würde ich nicht sagen. Ein wichtiger Sieg würde ich sagen. Warum? Weil jetzt damit rücken die Ergebnisse des 7,25 Milliarden Dollar schweren US-Sammelsvergleichs in den Fokus der Investoren. Auch das hatten wir hier in der Sendung etliche Male besprochen. Da ist ja der Termin abgelaufen am 4. Juni für Opt-in, Opt-out. Also sprich, wenn du als Kläger sagst, ich bin dabei bei dem Sammelvergleich oder ich lehne den ab und so weiter und gehe eventuell weiter den Klageweg. Und ich warte weiterhin. Ich meine, es ist bald jetzt ein Monat. Da müssten wir jetzt doch mal langsam jetzt die Ergebnisse bekommen. Hoffen wir natürlich, dass das jetzt gut ausgeht, was die Aktie weiter stützen würde oder meiner Meinung nach weiter nach oben treiben würde. Wenn das natürlich dazu führt, dass viele der Kläger da nicht teilgenommen haben oder sprich für das Opt-out sich entschieden haben, dann bleiben diese Rechtsrisiken aber doch mal immerhin auf 7,25 Milliarden begrenzt. Allerdings können natürlich jetzt, Bayer hofft natürlich durch diese Entscheidung des obersten Gerichts, dass jetzt viele Kläger nicht mehr aufgrund des mangelnden Warnhinweises da klagen können. Aber du kannst ja immer noch klagen, weil du sagst, okay, das Glyphosat ist vielleicht krebserregend. Deswegen kannst du immer noch klagen. Du wirst natürlich enorm Schwierigkeiten haben, das zu beweisen und so weiter vor Gericht. Aber du kannst immer noch klagen. Ne? Also drum, das, was ich alles in den Medien gelesen habe, der entscheidende Sieg, das ist es nicht. Das ist es meiner Meinung nach nicht. Also vor dem Hintergrund, wir warten jetzt auf die Ergebnisse des US-Sammelsvergleichs. Das heißt, vor dem Hintergrund denke ich kurzfristig noch seitwärts und hoffen, dass es gut ausgeht. Ich lag ja falsch, als ich gesagt habe, ich wäre da vorsichtig. Ich weiß nicht, wie die Entscheidung des US Supreme Court, des obersten Gerichts ausgeht. Ich würde da vorher die Aktie verkaufen. Es ist ganz anders gekommen, als ich erwartet hatte. Das Urteil ist genauso gekommen, wie sich Bayer wahrscheinlich in seinen schönsten Träumen erhofft hatte, worauf die Aktie 20% nach oben geschossen ist. Ne? Aber kurzfristig würde ich sagen, seitwärts einfach auf die Ergebnisse erstmal des Sammelsvergleichs warten. Ich hoffe natürlich, dass er gut ausgeht, klar. Nächste Sache, die Turbulenzen bei Chip-Aktien kehren zurück. Aktien von Infineon und Siemens Energy brechen ein. Also dann hat man wieder mal das Thema KI, ein paar Zweifel am Thema KI und so weiter. Chip-Aktien unter Druck, auch die Meldung natürlich Cosby und so weiter. Und dann rauschen gerade auch wieder Siemens Energy und Infineon nach unten. Also unter die Sendung der vergangenen Woche hat er ein Zuschauer geschrieben, dass Siemens Energy nicht eine reine Wette auf KI ist, sondern auch Energiewende und so weiter. Bin ich auch völlig bei Ihnen. Nur die Aktie, viele Investoren sehen Siemens Energy vor allem als Wette auf KI, ne? Und so reagiert auch die Aktie. Und das ist für mich das Entscheidende dann. Bitte im Auge behalten. So, dann, also wie gesagt, kurzfristig würde ich vor dem Hintergrund auch bei Siemens Energy und bei Infineon kurzfristig vorsichtig sein. Also ich denke, seitwärts tendieren, weil wir einfach noch nicht sicher sind, wie geht's bei den US-Chip-Aktien, sprich bei dem Thema KI weiter. Ne? Das ist das Entscheidende. Und wenn sich die Lage ist, kann sich ja alles zum Guten auflösen und alle sagen, okay, der KI-Hype geht weiter und alle rennen rein in Nvidia und in was weiß ich, Micron und AMD und wie sie alle heißen und Broadcom und Qualcomm und SanDisk und alles. Und dann soll in dem Umfeld natürlich auch Siemens Energy weiter nach oben laufen. Das ist klar der Trade. Nächste Sache, Politik. Die USA greifen Ziele im Iran an. Das war die Meldung, glaube ich, am vergangenen Samstag, Sonntag in der Früh, 1.23 Uhr. Also meiner Meinung nach gibt es weiterhin absolut keine Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Iran und den USA, sondern die USA greifen einfach an, wann sie es für nötig halten und fertig. Nächste Sache, Deutschlands Autoindustrie steckt in einer schweren Krise. Meiner Meinung nach die schwerste Krise der deutschen Autoindustrie seit dem Zweiten Weltkrieg, habe ich, glaube ich, hier schon zahllose Male gesagt. Also einfach nur ein paar Meldungen, die haben Sie ja auch verfolgt. Laut einem Bericht des Manager-Magazins will Volkswagen 100.000 Jobs abbauen. Bislang sind bis 2030 der Abbau von 50.000 Jobs geplant. Also möglicherweise der Job aber doppelt so groß wie bislang erwartet. Vier Werken droht die Schließung, also Hannover, Zwickau, Emden sowie der Audi-Standort Neckarsulm. Und die Aufsichtsratssitzung ist jetzt am 9. Juli. Sprich, nächste Woche Donnerstag und dann gucken wir mal. Es würde mich nicht überraschen, wenn VW schlussendlich natürlich Richtung 100.000 Jobs abbaut gehen würde, weil man hat natürlich dann schon Probleme bei den Kosten und so weiter, ist ja auch klar. Dann die Tochter Porsche AG will angeblich die Cayenne-Produktion von Bratislava nach Leipzig verlagern. Allerdings müssten Mitarbeiter deutlich auf Gehalt verzichten, weil natürlich das Gehalt in Bratislava deutlich niedriger ist als in Leipzig. Also dann muss natürlich jetzt jeder Mitarbeiter bei Porsche sich überlegen, mache ich das Angebot oder nehme ich das Angebot nicht an. Und dann wird es, glaube ich, schwierig. Dann bleibt die Produktion in Bratislava und in Deutschland weitet sich die Krise in der Autoindustrie im Zweifelsfall aus. Und dann die Nachricht zu Mercedes-Benz, ebenfalls nicht schön. Mercedes-Benz verschiebt die Sonderzahlung. Management will mit Betriebsrat über Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich sprechen. Also im Endeffekt die gleichen Nachrichten überall. Wir haben Absatzprobleme, die Kosten müssen dringend nach unten, unter allen Umständen nach unten. Ich sage einmal mehr das, was ich immer gesagt habe oder schon in vergangenen Quartalen gesagt habe. Die guten Zeiten für die deutsche Autoindustrie sind ein und für alle Mal vorbei. Ein und für alle Mal vorbei. Und alle die Branchen, die da dranhängen, der Maschinenbau, die Chemie und so weiter, die werden enorme Probleme damit bekommen, wenn du an der deutschen Autoindustrie hängst. Also leider, ich würde lieber was anderes sagen, Licht am Ende des Tunnels oder nein, es gibt meiner Meinung nach keinen Grund zur Hoffnung. Leider nein. Nächste Sache, die Inflationsrate in Deutschland gibt im Juni von 2,6 auf 2,3% nach, geht im Juni von 2,6 auf 2,3% zurück, erwartet 2,7%. Natürlich vor allem Thema Tankrabatt und so weiter. Meiner Meinung nach, Preise sinken jetzt gegenüber dem Vormonat um 0,3%. Was weiß ich, dann sind die Preise insgesamt um 0,3 oder um 0,5% unter dem Rekordhoch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie das Einkaufen in Deutschland billiger geworden ist. Das ist alles Nonsens. Nur der Preisanstieg ist halt nicht mehr ganz so hoch wie im Vorjahr. Ja, ansonsten, wenn Sie egal jede Woche einkaufen gehen, bei Aldi, bei Edeka, bei Lidl oder bei Rewe oder sonst wo, merken Sie ja selbst, dass die Preise auf immer neue Rekordhochs steigen. Nächste Sache. Die Deutsche Telekom beschleunigt die Talfahrt nach einem Bericht, demnach SpaceX und Charter Communications über ein Smartphone-Angebot gesprochen haben. Also, dass die quasi sich zusammentun und dass du quasi einen Mobilfunkvertrag über Charter Communications und kaufen kannst und dementsprechend Zugriff auf SpaceX, also sprich Starlink, das Starlink-Angebot hast. Das sind natürlich katastrophale Nachrichten für die Tochter T-Mobile US und damit für die Deutsche Telekom. Ich fürchte, diese Sorgen werden in den nächsten Wochen und Monaten weiter zunehmen. Und dann hast du natürlich als Deutsche Telekom ein enormes Problem, wenn, was weiß ich, 60-70% deines Umsatzes bereinigten EBITDA oder was auch immer aus deinem US-Geschäft kommen. Ich glaube, 60% sind sie, ich weiß die genaue Zahl nicht, kann ich Ihnen das nächste Mal nachliefern. Und dann kommt dieses Geschäft oder läufst du Gefahr, dass dieses Geschäft enorm unter Druck kommt. Dann hast du, glaube ich, als Mutterkonzern Deutsche Telekom nicht so viel Spaß, zumindest nicht die Aktie. Und das belastet natürlich auch den DAX, wenn so ein Schwergewicht wie die Telekom dann natürlich da unter Druck ist. Das Indexgewicht von der Telekom, wo sind wir da bei 4,5% bis ungefähr 5,5%, also um rund 5%. Also wenn es da abwärts geht bei der Telekom, ist das natürlich auch nicht gut für den DAX. Seien Sie da bitte vorsichtig bei der Telekom und gerade natürlich auch bei T-Mobile US. So. Nächste Sache, die US-Inflationserwartungen gehen weiter zurück. Also nach der Talfahrt der Ölpreise, wo wir im Endeffekt auf dem Niveau von vor dem Beginn des Irankriegs sind, 2,24, also schon ein deutlicher Rückgang. Das heißt, Trump erreicht genau das, was er erwartet hat mit irgendwelchen Meldungen, dass ja große Fortschritte und die Einigung ist kurz um die Ecke, aber einen Tag später beschießen wir uns gegenseitig und die Iraner versuchen dann ein Boot anzugreifen, das eine andere Route nimmt. Und so weiter, wollen wir hier nicht weiter in die Politik reingehen. Und dann gibt es da weiterhin keine Einigung und trotzdem fällt der Ölpreis, so wie wir es besprochen hatten, was natürlich für Abwärtsdruck auf die Zinsen sorgt. Ich sage, wie geht es weiter bei den Zinsen für 10 US-Anleihen? Also im Laufe der vergangenen Woche ein Rückgang um 10 Basispunkte, lassen Sie das auf der Zunge zergehen, von 4,50 auf 4,40% aktuell. Gestern waren wir schon bei 4,38. Heute natürlich ein bisschen ein Anstieg, was natürlich meiner Meinung nach vor allem mit dem Thema Rebalancing zu tun hat. Das heißt, manch einer verkauft dann heute seine Anleihe und kauft dann doch wieder ein paar Aktien, wie auch immer. Insgesamt denke ich, dass die Zinsen für 10 US-Anleihen in einem Szenario, dass der Ölpreis weiter sinkt, sollten die Zinsen für 10 US-Anleihen weiter im Rückwärtsgang sein, obwohl wir uns alle ganz große Sorgen machen, dass jetzt Kevin Warsh kommt und der immer von Preisstabilität riecht und dann ganz wild die Zinsen anhebt und was auch immer. Das glaube ich weiterhin nicht. Das glaube ich, sage ich ja nochmal ganz klar, das glaube ich weiterhin nicht. Trump hat ihn ausgewählt und Trump hat ihm klar gesagt, du bekommst meiner Meinung nach, so meine Einschätzung, du bekommst nur den Job, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass du die Zinsen senkst. Komme, was wolle, du senkst die Zinsen. Ob da ein Hurricane kommt, Hochwasser, Sturm, egal. Und das ist meine Überzeugung weiterhin. Nächstes Mal, wie geht es weiter mit Euro-Dollar? Der Euro ist schwach. Natürlich, das Notenbankertreffen in Sintra, portugiesisch Sintra, läuft ja bis morgen noch, seit gestern bis morgen. Da kommen natürlich ein paar falkenhafte Töne und die Inflation ist zu hoch und alles im Endeffekt Show. Die EZB hat jetzt mal um 25 Basispunkte erhöht und dann gucken wir mal. Das Einzige, was die Wirtschaft der Eurozone nicht brauchen kann, ist steigende Zinsen, weil die Wirtschaft natürlich super schwach ist, gerade natürlich auch die in Deutschland. Auf der anderen Seite wird natürlich die Wirtschaft angekurbelt durch den sinkenden Euro. Du stützt natürlich die Exportwirtschaft, aber du heizt natürlich auch dadurch die Inflation an, das ist ja auch klar. Also bitte im Auge behalten. Bei Euro-Dollar habe ich weiter in Sorge, dass es abwärts geht. Wie geht's weiter mit Öl? Also Sie sehen es ja hier. Woche für Woche der Ölpreis fällt, je nachdem 2-3% oder 5-6-7%. Je nachdem, was Trump gesagt hat, wie groß die Fortschritte sind und so weiter. Also ich gehe weiterhin klar davon aus, dass die Ölpreise auf Talfahrt sein sollten, womit der Inflationsdruck weiter nachlassen sollte. Wie geht's weiter beim S&P 500? Also, jetzt heute mal im Endeffekt keine großen Veränderungen, zumindest als ich vorhin den Chart gemacht habe um 15:45, wie Sie sehen. Keine großen Veränderungen, aber gucken wir mal, wenn das Rebalancing vorbei ist, ab morgen, übermorgen und sich die Lage gerade bei den Chip-Aktien beruhigt, ist natürlich ganz entscheidend, dass sich die Lage in Korea beruhigt. Bei Samsung Electronics und bei Hynix hat man besprochen, die zwei machen ungefähr 50% des Indexgewichtes Kospi aus. Also da muss die Lage beruhigen. Danach beruhigt sich meiner Meinung nach auch schnell die Lage bei den US-Chip-Werten und dann sollte der Höhenflug in den USA weitergehen. Trotz des Risikos, dass wir meiner Meinung nach eine enorme KI-Blase haben oder haben könnten. Und wenn Sie die Meldung gelesen haben, dass Ford jetzt inzwischen etliche Mitarbeiter, die sie vorher gefeuert hatten und durch KI ersetzt hatten, jetzt wieder zurückholen, also quasi wieder anheuern, weil die Qualitätskontrolle durch KI vielleicht doch nicht ganz so gut ist, wie erwartet, dann sollte man das natürlich vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Und nächste Sache, ein Beitrag zu AEVA Technologies. AEVA Technologies habe ich auf der Homepage von BNP Paribas geschrieben. US-Hersteller von LiDAR-Sensorsystem. Also da geht es natürlich vor allem um autonomes Fahren und so weiter. Natürlich eine super kleine Firma, super kleine Umsätze. Aber da wird jetzt so allmählich, kommt es jetzt bei der Kommerzialisierung allmählich voran. Und dann ein Beitrag zu Lemonade, also ein US-Versicherer. Mit KI die Versicherungswirtschaft revolutionieren. Natürlich auch astronomische Bewertung, habe ich da auch mal aufgezeigt. Aber gucken wir mal, was da die Aktie eventuell nächsten Wochen und Monaten machen könnte. Und last but not least, wie geht's weiter beim DAX? Also DAX bemerkenswert, heute zum Quartalsende ziehen wir wieder nach oben. Welche Überraschung, geht's mal schnell ein Prozent nach oben, mal schnell 100, 200, 300 Punkte nach oben. Aber gucken wir mal, ob wir die Gewinne nicht vielleicht eventuell schon morgen wieder abgeben. Also auch da das Thema Rebalancing natürlich enorm wichtig. Also insgesamt denke ich, der DAX sollte weiterhin seitwärts laufen, wenn wir so Probleme haben wie bei SAP und Deutsche Telekom und so weiter, bei den Autobauern und all die anderen Themen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der DAX da irgendwie auf Rekordfahrt geht. Da fällt mir sehr schwer. Wobei man natürlich sagen muss, er wird schon von so Schwergewichten wie Siemens enorm gestützt. Wenn du mal der schwerste Wert im DAX bist mit 12%, wenn ich es vorher noch richtig im Kopf habe oder gesehen habe, 12% Indexgewicht für Siemens, dann stützt es natürlich enorm den DAX. Und was nicht passieren darf, dass wir plötzlich Sorge haben, das Thema KI Siemens aus irgendeinem Grund belasten könnte. Das will ich mir lieber nicht ausmalen, welche Folgen das für einen DAX hätte, klar. Wie geht's weiter bei Gold? Goldpreis in der Nähe des 8-Monats-Tiefs gesunken, im Wochenverlauf Rückgang um 2%, obwohl, wie gesagt, die Zinsen für 10 US-Anleihen um 10 Basispunkte gesunken sind und gleichzeitig im Endeffekt der Dollar sich nicht bewegt hat. Aber auch da haben wir weiterhin, spielen Investoren weiterhin Momentum. Ich meine, wenn Sie sich gucken an den Märkten, es wird ja im Endeffekt gar nichts anderes aus dem Momentum gespielt. Außer zuletzt mal 2-3 Tage, wo mal ein bisschen die defensiven Werte in den USA gespielt worden sind. Also Versorger, Pharma, Telekom und so weiter, wird eigentlich nur Momentum gespielt. Und das muss man alles genau beobachten. Also kurzfristig habe ich Sorge, dass es beim Goldpreis nur etwas abwärts gehen könnte. Aber für mich macht es gar keinen Sinn vor dem Hintergrund, dass die US-Zinsen eigentlich auf einem relativ niedrigen Niveau sind, meiner Meinung nach, mit 4,4%. Gut, beim Dollar-Index sind wir natürlich in der Nähe des 52-Wochen-Hochs, bin ich bei Ihnen. Aber das bedeutet ja auch nur, dass die eine Fiat-Währung, der Dollar, gegenüber anderen Fiat-Währungen, die halt noch schlechter sind als der Dollar, das spricht der Euro und gerade japanische Yen, wo wir inzwischen bei 162 Yen je Dollar sind, steigt. Aber das richtige Geld oder das echte Geld für mich ist weiterhin nur Gold. Also warum der steigende Dollar da so enorm negativ den Goldpreis belastet, okay, wie gesagt, meiner Meinung nach ist da viel Momentum dabei. Kurzfristig kann ich natürlich nicht ausschließen, dass es irgendwelche Nachrichten gibt in den nächsten paar Tagen gerade. Sei es, wenn es jetzt der US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag, wird er diesmal bereits am Donnerstag veröffentlicht, weil am Freitag ja Feiertag ist, vor dem Samstag, wo wir ja 4th of July haben, also Unabhängigkeitstag. Wenn da die Daten irgendwie überraschend sein sollte, dann kann natürlich der Goldpreis nochmal zusätzlich unter Druck kommen. Werden wir genau beobachten. Und wie geht es weiter bei Bitcoin? Also auch da habe ich gewarnt, wiederholt vor dem Thema MicroStrategy und Strategy und so weiter. Und jetzt haben sie wieder angekündigt, wir müssen so und so viel Bitcoin verkaufen, um das und das zu stabilisieren und so weiter. Das ist natürlich alles nicht gut für Bitcoin und ja, sorgt natürlich dafür, dass sich die Strategy-Aktie mal kurz mal 1-2 Tage erholt und so weiter. Aber ansonsten bleiben natürlich die fundamentalen Probleme für Strategy und natürlich auch für Bitcoin. Also auch bei Bitcoin wäre ich kurzfristig vorsichtig. So könnte es weitergehen. Zinsen für 10 US-Anleihen bleibe ich auf abwärts, habe ich Ihnen erklärt. Das Entscheidende ist nicht Kevin Warsh und mich. Viele Investoren haben Sorge, dass der jetzt da einen auf Taube macht und immer von und immer von reden, wir wollen Preisstabilität sichern und das alles erreichen und so weiter. Das ist für mich alles nur Bluff. Das ist alles Show. Der Show must go on und sonst gar nichts. Aber vielleicht liege ich falsch und dann werde ich das hier auch offen zugeben. Dann Euro-Dollar sollte klar auf Talfahrt weiterhin sein, Öl auf Talfahrt, S&P 500 und DAX, so wie ich es vergangene Woche gesagt habe, erstmal seitwärts, wobei ich klar sagen will, die Aussichten für den S&P 500, neues Quartal, damit Beruhigung bei den Chip-Aktien, bei den Technologie-Aktien insgesamt, dass der S&P 500 auf Rekordfahrt geht, ist natürlich viel besser, die Aussichten sind natürlich viel besser als für den DAX. Wobei ich nochmal sagen möchte, gerade in den vergangenen paar Wochen oder so, sind die MAG-7-Aktien deutlich schlechter gelaufen als der Markt, weil die Investoren natürlich schon super Sorge haben, dass dies mit den Investitionen, Rechenzentren und so komplett übertreiben. Das ist auch meine Sorge. Komplett übertreiben. Diese Sorge teile ich völlig. Also Gold und Bitcoin kurzfristig noch zumindest abwärts. Ein paar Termine. Also, wie Sie wissen, heute Abend sind ja die Zahlen von Nike. Die Adidas-Aktie hatte da nicht so erfreulich reagiert heute auf das Thema, dass halt Deutschland da ausgeschieden ist aus der WM nach einer vielleicht nicht so überzeugenden Leistung, sage ich es mal freundlich. Aber wie gesagt, gucken wir heute Abend, wie die Zahlen von Nike sind und dann schauen wir mal, wie die Märkte reagieren. Schon bemerkenswert, wie sehr die Aktie von Adidas in den vergangenen Monaten nach oben geschossen ist. Also reine Stimmungsaktie. Alle spielen jetzt okay. Wir haben jetzt WM und dann läuft das Geschäft bei Adidas besser, okay. Jeder hat es schon im vergangenen Jahr im Dezember gewusst und im Juli vergangenen Jahr hat es auch schon jeder gewusst. Aber egal. Aber nachdem jetzt Deutschland draußen ist, verdientermaßen draußen ist aus der WM, müssen wir dann halt hoffen, also die Adidas-Aktionäre hoffen, dass vielleicht bei den anderen Sponsoren, also die anderen Länder, die da oder Nationalmannschaften, die da Adidas sponsert, ich glaube, das sind unter anderem Spanien und was weiß ich, Belgien, Argentinien und so weiter, dass es bei denen halt gut läuft. Und dass das dann natürlich die Adidas weiter stützen sollte. Also dann morgen der US-Arbeitsmarktbericht von ADP, dann der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie vom ISM, also Institut von Supply Management. Und wie gesagt, der letzte Tag des Notenbanker-Treffens der EZB im portugiesischen Sintra. Und wenn ich es richtig gesehen habe, soll da morgen auch der Kevin Warsh da bei einer Diskussion dabei sein. Er wird morgen bestimmt, oder ich gehe davon aus, dass er morgen 17 Mal sagt, wir müssen für Preisstabilität sorgen. Und dann werden vielleicht die Zinsen für 10 US-Anleihen steigen. Das ist eine reine Plattitüde, aber die Algos reagieren drauf und ja, muss man sich darauf einstellen. Und dann, wie gesagt, der US-Arbeitsmarktbericht von Freitag auf Donnerstag vorgezogen, vor dem Hintergrund Freitag, Feiertag in den USA. Und dann kommen morgen auch noch die US-Industrieaufträge. So, Also das war meine Präsentation für heute. 18.30 Uhr sind wir genau richtig in der Zeit. Also dann noch herzliche Grüße nach NRW und nach Aschaffenburg und nach Berlin natürlich. Dann schreibt jemand, für mich wäre ein guter Ausgang bei Bayer, wenn geschädigte Menschen einen Ausgleich bekommen, falls das der Fall ist. Da bin ich natürlich auch völlig Ihrer Meinung. Also keine Sache, als bin ich völlig Ihrer Meinung. Wenn da jemand durch Glyphosat oder PCB oder was da alles ist, geschädigt worden ist, bin ich völlig d'accord bei Ihnen. Die Bayer-Aktionäre, die sehen es natürlich anders. Die haben jetzt durch den Kauf von Monsanto gesehen, wie die Aktie völlig kollabiert ist, zig Milliarden am Börsenwert verloren und so weiter. Die wollen natürlich, dass endlich mal das Thema Rechtsrisiken und Rechtsstreitigkeiten endlich mal vorbei ist. Aber ich denke, solange du Glyphosat produzierst und verkaufst, wird das Risiko nicht weggehen. Weil irgendeiner wird dann immer sagen, gerade in den USA, oder befürchte ich, wird er dann sagen, okay, das ist vielleicht krebserregend und das ist das Problem. Und dann findest du dann einen Anwalt, der Bayer verklagt. Ne? Also das ist so. Das kannst du nicht ausschließen, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich bin auch kein Jurist, habe BWL gemacht, bin kein Jurist, aber die soll das mal entscheiden. Dann schreibt jemand, sollten folgende Aktien verkauft werden? Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle, SAP. Also ich denke, da sind die Chancen oder ist die Lage bei den einzelnen Unternehmen doch unterschiedlich. Also gerade bei Meta und Microsoft, fangen wir vielleicht mal damit an. Meta und Microsoft ist, glaube ich, schon die Sorge, dass sie da zu viel investieren in KI. Also da wäre ich dann denke ich, schon vorsichtig. Die Nvidia hat sich zuletzt ist eigentlich gut gelaufen, relativ stabil. Natürlich auch gerade durch die Zahlen von Micron und so weiter gestützt worden. Also da sehe ich jetzt im Moment irgendwie noch nicht, dass das Thema KI abreißt. Ne? Also da würde ich eher schätzen, dass da allmählich vielleicht sogar leicht nach oben gehen könnte bei Nvidia. Bei Oracle haben wir auch oft besprochen, ein hochverschuldetes Unternehmen, Nettoschulden, lagen Sie mich nicht fest, ich glaube, das sind in einer Größenordnung von fast 100 Milliarden Dollar, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ich bespreche es ja immer nach der Zahlenvorlage hier. Also sicher das Unternehmen, das beim Thema KI am meisten unter Druck ist. Wir hatten zwischenzeitlich eine starke Erholung, das war für mich nur eine technische Erholung, sage ich Ihnen ganz offen. Ansonsten, glaube ich, sieht die Lage für Oracle nicht gut aus, wenn du da wahnsinnig investierst und Schulden anhäufst und so weiter. Das halte ich jetzt nicht so für vielversprechend. Da wäre ich vorsichtig bei Oracle. Und die andere Sache, SAP, haben wir auch hier zahllose Male besprochen, Sorgen vor dem Thema KI. Ich hatte ja vor ein paar Wochen eine Analyse zu SAP gemacht und ich sehe jetzt noch nicht irgendwie, dass wir da eine Besserung bei SAP haben. Bei SAP würde ich weiterhin mit einer Talfahrt der Aktie rechnen. Dann schreibt jemand, werden wir bald Deutsche Telekom Aktien wieder beim Emissionskurs von 15 Euro wiedersehen, 1996. Ja, glücklicherweise sind wir da noch ein Stück weg, aber sagen wir mal, der Überflieger war die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen 20 Jahren nicht, oder sind ja jetzt bald 30 Jahre. Wir hatten natürlich den Anfang, den Hype in den ersten paar Jahren, wo wir alle wie verrückt gemeinsam gemeint haben, the sky is the limit und ja, die Aktie damals im Endeffekt bis auf, wo waren wir, 100, 106 Euro gelaufen ist. Wie gesagt, damals gab es ja wilde Studien, was da Analysten teilweise geschrieben haben, exponentielles Wachstum beim Umsatz, wie viel Euro da irgendwie jeder Kunde im Monat, hunderte Euro sollte da jeder Kunde pro Monat für seinen Telekom-Zeugs ausgeben, also was da für lächerliche Studien im Nachhinein veröffentlicht worden sind, aber so war der Hype damals und irgendwie mussten wir ja den Hype rechtfertigen. Also 15 Euro, das wäre natürlich schon eine dramatische Entwicklung bei der Telekom, aber ich würde sicher erwarten, dass kurzfristig der Druck weitergehen sollte bei der Aktie auf der deutsche T-Mobile US und gerade auch der Deutschen Telekom, weil natürlich jederzeit Gerüchte aufkommen können, dass ja SpaceX, sprich die Tochter Starlinks, mit anderen Anbietern in den USA verhandelt, sei es, was weiß ich, Verizon oder AT&T und so weiter, das würde ich sicher nicht ausschließen. Und natürlich die andere Sache, wenn die sich mit denen nicht einigen können, dass dann Starlink im Endeffekt selber sagt, okay, wir haben jetzt 85 Milliarden beim Börsengang eingesammelt. Wir gehen das Risiko vielleicht auch mal ganz alleine ein, ne? Und werden in den Bereich mal reingehen und so weiter. Also ich glaube, da ist schon enormes Risiko, dass das Geschäft unter Druck kommt. Dann schreibt jemand, wie weit könnte AMD noch steigen? Dies hinsichtlich des Preises. Bis wann zeitlich könnte der Anstieg weitergehen? Wann wäre etwa der Zenit vom Zyklus? Das ist die 1-Million-Dollar-Frage, das weiß niemand, sage ich Ihnen ganz offen. Ich lese die entsprechenden Studien, ich schaue mal die Quartalsberichte an, verfolge die Nachrichten, höre mir den Analysten-Call an. Niemand Niemand kann im Moment vorhersagen, wann der Hype zu Ende ist. Man muss all die Nachrichten jeden Tag verfolgen und wie gesagt, in dem Zusammenhang gratis die Nachrichten zu Samsung Electronics und zu Hynix verfolgen, wenn die jetzt, also ich 515 Milliarden, 516 Milliarden Dollar Investment wieder angekündigt haben und so weiter. Entscheidend wird sein, wann vielleicht einer der Hyperscaler, wenn einer der Hyperscaler, sei es Amazon, Microsoft und so weiter, sagt, okay, die Rendite, die wir da rauskriegen aus unserem Investment, ist vielleicht doch nicht ganz so hoch, wie wir erwartet hatten. Und dann sagen, okay, wir drücken ein wenig auf die Investitionsbremse, bauen nicht mehr so wild Rechenzentren und so weiter. Und dann kommen natürlich die ganzen, Konkurrenten unter Druck, auch ihr Geschäftsmodell zu überprüfen und dann im Zweifelsfall vielleicht auch auf die Bremse zu treten, Investitionsbremse. Und dann könnte natürlich dieser ganze KI-Hype in sich zusammenfallen. Dann fällt es zusammen und dann hat auch meiner Meinung nach eine AMD nach den sensationellen Kursgewinnen, ich glaube, so kann man es durchaus nennen, dann Probleme. Ne? Also es kann niemand sagen, man muss einfach die Nachrichten absolut jeden Tag verfolgen, wer macht mit wem einen Deal und das Thema Roundtripping, ich gebe dir einen Auftrag und dann kaufst du wieder meine Chips und dann schiebt man das Geld einmal im Kreis rum und alle haben mehr Umsätze und dann sind wir alle gut drauf, bis irgendwie dann die Blase platzt. Im Moment deutet meiner Meinung nach noch nichts auf das Platzen der Blase hin. Aber ich kann nicht vorhersagen, wie lange sie dauert. Das ist das. Und darum sind dann auch die Bewertungen von einzelnen Unternehmen. Gucken Sie mal den Beitrag von Micron. Das ist keine hohe Bewertung, weil natürlich die Investoren wissen, in den vergangenen 50 Jahren ist immer auf den Boom bei Speicherchips immer der Kollaps gekommen. Warum soll das diesmal anders sein? Ne? Und natürlich das Risiko, dass du Überinvestitionen hast, immer noch da ist heute. Ganz einfach. Genau. Und dann schreibt noch jemand, habe gerade geliked. Vielen Dank für die Arbeit. Vielen, vielen Dank für ein Like. Das freut mich natürlich sehr. So, also ansonsten hoffe ich, habe alle Fragen beantwortet. Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie an derivate@bnpparibas.com. Dann würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie an der Abstimmung teilnehmen würden. Vorhin habe ich Ihnen das Video gezeigt und entsprechend BNP Paribas Ihre Stimme geben würden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also hier die Richtlinienhinweise, Seite 1 und 2. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg beim Traden und beim Investieren. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie am nächsten Dienstag, 7. Juli, wieder um 18 Uhr empfangen dürfte. Alles Gute für Sie. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Schönen Abend allerseits. Sehr gerne. Schönen Abend allerseits.